Deutsche Welle. Bücherwelt.
Mit Gabriela Scharf. Und ich wünsche frohe Weihnachten denen, die jetzt noch Weihnachten haben. Und allen natürlich ein herzliches Willkommen zur letzten Bücherwelt in diesem Jahr.
Leo Kaplan, der Schriftsteller, rannte mit wehendem Mantel zur Straßenbahnhaltestelle. Es war 9:30 Uhr abends, ein unfreundlicher Tag, kurz vor Weihnachten. Gehetzt und außer Atem sprang er mit seinen handgefertigten englischen Schuhen in schmutzige Pfützen und wurde vom strömenden Regen bis auf die Haut durchnässt.
Und woher Leo Kaplan kommt, der Titelheld von Leon de Winters Roman, erfahren Sie etwas später in dieser Sendung. Von der Rolle der Unterhaltungsmusik im Nationalsozialismus erzählt Gisela von Wisotzki in ihrem autobiografischen Roman »Wir machen Musik«. Darüber spreche ich gleich mit der Kritikerin Sigrid Löffler. Dann stellen wir Michael Köhlmeyers Roman »Madeline« vor, die Geschichte einer außergewöhnlichen 14-Jährigen, die mit dem Leben und der Liebe hadert. Und der Historiker Martin Stankowski erklärt am Ende wieder eine deutsche Redensart. Da es zugleich ein üblicher Wunsch in diesen Tagen ist und sich hervorragend zur Verabschiedung eignet, verrate ich jetzt mal noch nichts. Aber zuerst können Sie Sebastian Fitzek kennenlernen.
Meine Form der Therapie ist das Schreiben. Ich verarbeite meine eigenen Ängste damit.
Man muss der Ängste haben, könnte man jetzt denken, denn Fitzeks Krimis sind nichts für zarte Gemüter. Und doch oder gerade deshalb sind seine Fans Legion, darunter viele Frauen. Und wann immer der 39-jährige Berliner ein neues Buch veröffentlicht, landet es umgehend in den Bestsellerlisten. Damit verkörpert Fitzek einen Typus, der vor Jahren noch ein Widerspruch in sich gewesen wäre, ein deutscher Thriller-Autor. Nadine Wojcik hat ihn bei einer Lesung getroffen und festgestellt, dass er außerdem ein begnadeter Entertainer ist.
Sportlich nimmt Sebastian Fitzek die wenigen Stufen zum Podium, schnappt sich das schnurlose Mikrofon.
Wer sieht mich heute zum allerersten Mal?
Fast alle der 180 anwesenden Fitzek-Fans in der Berliner Buchhandlung Sosch heben die Hand. Und fast alle von ihnen sind Frauen. Je grausamer, desto Frau wird Sebastian Fitzek später dieses Phänomen nennen. Jetzt, am Anfang seiner Lesung, wickelt er seine Zuhörerin gekonnt und pointiert um den Finger.
Dann hoffe ich, dass Sie jetzt nicht die gleiche Reaktion haben wie die eine Leserin aus Potsdam, die mir eine E-Mail schrieb mit den Worten: Lieber Sebastian, vielen Dank für die schlaflosen Nächte, die du mir bereitet hast. Bezog sich auf meine Bücher. In der Mitte des Buches wollte ich doch mal wissen, wie so jemand aussieht, der sich sowas ausdenkt. Ich bin auf deine Homepage gegangen und ich war doch sehr enttäuscht. Ich nehme es ja mittlerweile als Kompliment, ja, wenn jemand sagt, du siehst überhaupt gar nicht aus. Weil, ich weiß nicht, ob Sie beispielsweise oder Sie jetzt so erpicht drauf wären und so froh drüber wären, wenn jemand zu Ihnen sagt, Mensch, sag mal, wie du aussiehst, du kannst ja nur Psychothriller schreiben.
Sebastian Fitzek trägt dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe, schwarzes Hemd, nicht in die Hose gesteckt und kurze, schwarze, nach oben gegelte Haare. Fitzek ist 39 Jahre alt, sieht aber jünger aus, fast schon jugendlich. Und in der Tat nicht wie jemand, der in menschlichen Abgründen wühlt. Auf die Frage, warum er es dennoch gerne tut, hat er eine wohl überlegte Antwort parat.
Wie sieht denn Ihre Macke aus, dass Sie mir dafür Geld geben und das lesen? Die Anzahl derer, die sich damit vergnügen, ist ja noch viel größer als derer, die es schreiben. Es ist tatsächlich so, ja, ich schreibe etwas und dann mache ich Frühstück oder gebe meinem Neugeborenen die Flasche. Es ist tatsächlich so, je größer die Diskrepanz ist, desto abgründiger kann ich schreiben. Ich habe meinen Schreibtisch beispielsweise in meinen Wintergarten gewuchtet, um eine schöne Aussicht zu haben, weil ich gemerkt habe, je schöner die Aussicht ist, je schöner das Ambiente, desto grausamer kann ich eigentlich die Dinge formulieren.
Fitzek schreibt über einen Massenmörder, der seinen Kinderleichen Augen rausschneidet, wie in Der Augensammler. In Amokspiel schreibt er von einem Psychopathen, der die Mitarbeiter eines Radiosenders in Geiselhaft nimmt und tötet, oder von einer eingeschneiten, von der Außenwelt abgeschnittenen psychiatrischen Klinik, in welcher ein Mörder die Patienten und Ärzte in Schrecken versetzt, wie in Der Seelenbrecher. Die Kapitel seiner Romane sind kurz, pointiert und enden meist mit einem Cliffhanger, sodass der Leser quasi weiterlesen muss. Fitzek-Fans geben daher ihre Lesezeit auch nicht in Tagen oder Wochen an, sondern in Stunden. Wie er zu seinen Stoffen kommt, daraus macht er kein Geheimnis.
Allen voran meine Ex-Freundin, die hat mich zu zahlreichen Psychothrillern inspiriert. Also sie beispielsweise war ja auch in der ersten Sekunde der Entstehung von der Therapie anwesend. Da saß ich nämlich mit ihr am Arzt, und zwar einem Orthopäden. Und setzt sie schon mal rein, geht gleich los, und dann sitzt man da, und man sitzt. Und es war eigentlich nur eine kurze Untersuchung. Ich denke, Mensch, Gerlinde muss doch dann irgendwann mal wieder aus dem Behandlungszimmer rauskommen. Und da dachte ich mir, was wäre wenn? Mit so einer Was-wäre-wenn-Frage fängt ja alles an. Was wäre, wenn ich auf Nachfrage mit den Wartenden ins Gespräch komme und die mir sagen, wie sie warten da noch auf jemanden? Die Frage war, was wäre, wenn meine Freundin nie wieder aus dem Behandlungszimmer herauskommen würde? Das war kein Wunschdenken, sondern das war meine allererste Thriller-Idee.
Sebastian Fitzek liebt es, seine Leser zu unterhalten. Seine Lesung besteht in dem Sinne auch nur zu einem kleinen Teil aus einer klassischen Lesung. Die meiste Zeit über erzählt er Geschichten. Im Gegensatz zu seinen Büchern sehr humorvolle, mit einem gewissen Talent für Stand-up-Comedy. Und dennoch hat er sich entschieden, Thriller zu schreiben und keine Komödien.
Warum eigentlich freuen wir uns und nehmen zur Unterhaltung Bücher, in denen gemordet, gemetzelt, gefoltert oder sonst was geschieht? Und meine Theorie dessen, die auch mittlerweile bestätigt wurden von einigen Psychologen, ist, dass so eine Bücher eine Art Blitzableiter sind. Das heißt also, ich lese in diesem Buch in einem angstfreien Ambiente, kann es nach zuklappen, kann es ins Regal stellen und kann eventuell mit meinen Ängsten, die im realen Leben existieren, besser damit umgehen. Meine Form der Therapie ist das Schreiben. Ich verarbeite meine eigenen Ängste damit.
Und die sind mit der Geburt seines ersten Kindes vor einigen Monaten und der neuen Rolle als Vater noch größer geworden als jemals zuvor, sagt er. Seine Fans können also sicher sein. Sebastian Fitzek werden die Ideen für neue Bücher so schnell nicht ausgehen.
Und wer ihn noch nicht kennt, kann ja schon mal mit dem bereits vorhandenen anfangen. Der Augensammler ist das Neueste, erschienen bei Drömer.
Pardon, Herr Wachtmeister, ich wollte mir nur mal erkundigen.
Nein. Oder nicht sein.
Schauspielkunst, Theater, Existenz.
Na, der redet ja hübsch über mich.
Schöne Töne.
Erinnern Sie sich noch an die Einspielung am Anfang der Sendung? Der Schriftsteller Leo Kaplan eilt zur Haltestelle. Er ist der Titelheld von Leon de Winters 1986 erstmals erschienenem Roman, der jetzt als Hörspiel inszeniert wurde. De Winter ist einer der erfolgreichsten und in Deutschland einer der beliebtesten niederländischen Autoren. Sein Roman »Der Himmel von Hollywood« etwa wurde von Sönke Wortmann verfilmt. Aber hören Sie jetzt, woher Leo Kaplan kam, oder besser gesagt, von wem?
Kaplan war bei Jonneke gewesen, einer niederländischen Studentin, die vor wenigen Wochen wegen ihrer Examensarbeit angerufen hatte. In ihrer Studentenbude hatte er zwischen abgewetzten Teddybären und Kleiderhaufen mit ihr über das Vatermotiv in seinem Werk gesprochen und ihren kindlichen Schreien gelauscht, als sie ihn geschmeidig und mit Genuss beritten hatte.
Wieso hast du es deinem Freund erzählt?
Wieso nicht?
Vielleicht tut es ja weh, wenn man sowas sagen muss. Und noch mehr ist gesagt zu bekommen.
Ach, ein bisschen Schmerz ist nicht so schlimm. Wichtig ist nur, dass man sich alles sagt. Alles. Hank würde dich gern mal kennenlernen. Er ist sehr belesen und sehr lieb. Er findet es zwar beschissen, dass ich mit einem anderen schlafe, aber als ich ihm erzählt habe, dass du es bist, fand das schon nicht mehr ganz so schlimm. Er bewundert deine Bücher.
Oh, das weiß ich sehr zu schätzen.
Erschöpft erreichte Kaplan die Straßenbahnhaltestelle. Er hatte die Nase wieder einmal in Unbekanntes gesteckt und wollte nun zu Bekanntem zurück. Er hatte mit Hannah, seiner Frau, verabredet, dass sie heute Abend essen gehen würden. Doch das Rendezvous mit Jonneke war ausgeufert. Hannah wartete zu Hause. Eine schöne Frau, 35. Praktische Ärztin von Beruf, Tochter steinreicher Eltern. Er betrug sie.
In periodischen Abständen brauche ich Luft. Verlangte es mich nach Sonne auf den Schultern.
Und sobald sich die Gelegenheit bot, ein kurzes, heftiges und heimliches Verhältnis mit einer Frau anzufangen, fühlte er sich so befreit, als hätte er die Schwerkraft abgestreift. Jonneke und er hatten sich seit Sinterklaas an drei kalten Abenden getroffen.
Es langt. Und auf eifersüchtige Liebhaber kann ich gut verzichten.
Wie jeder andere Mensch brauchte Kaplan Illusionen. Er brauchte die Illusion, nach Belieben aus dem auswählen zu können, was das Leben zu bieten hatte. Und nach einer gewissen Zeit entschied er sich dann, aus dem unendlich großen Angebot des Lebens, vorbehaltlos für Hannah.
Darin liegt der eigentliche Kern des Ganzen, in der Freiheit, sich zum x-ten Mal für dasselbe zu entscheiden.
Wie praktisch, typische Männerlösung. Aber das wäre ja nur das schnöde Leben und noch kein origineller Romanstoff. Und deshalb scheitert Leo Kaplan dieses Mal. Die Begegnung mit seiner Jugendliebe führt ihn weit in die Vergangenheit und zu seinen eigenen Wurzeln. Leon de Winters Roman Leo Kaplan als Hörspiel erschien im Münchner Hörverlag auf 3 CDs. Sehr einfühlsam gesprochen, unter anderem von den Schauspielern Axel Milberg, Peter Fricke und Hannelore Elsner. Gisela von Wisotzki, Jahrgang 1940, hat sich in Deutschland vor allem als vielseitige Essayistin einen Namen gemacht. Sie gehörte zu den ersten, die in den 80er Jahren mit feministischem Blick über Künstlerinnen der Moderne gearbeitet haben. Sie schreibt auch selbst Theaterstücke, pendelt zwischen den Disziplinen, zwischen Literatur und Kulturwissenschaft, zwischen Musik, Film und Belletristik. Jetzt hat sie einen autobiografisch inspirierten Roman geschrieben. Er handelt von einer Kindheit im Krieg, im Zeichen der Unterhaltungsmusik. Darüber habe ich mit der Kritikerin Sigrid Löffler gesprochen.
Ja, es ist eine Vatergeschichte und zwar eine ziemlich authentische. Der Vater, auch der Vater der Autorin, Gisela von Wisotzki, ist ein erfolgreicher Plattenproduzent gewesen im Dritten Reich. Und in dem Buch ist es seine kleine Tochter, die ihn unendlich bewundert wie einen Zauberer, weil es ihm gelingt, aus den schwarzen Rillen der Schellackplatten Stimmen und Gesang und Orchesterklang hervorzuzaubern. Und das Kind kann sich das nicht erklären. Wie können ganze Musikkapellen und ganze Chöre in diesen schwarzen Scheiben Platz finden. Also es ist zunächst mal die Geschichte einer Faszination. Ein Kind, das bezaubert ist von oder fasziniert ist von seinem zauberhaften Vater und von dessen magischer Welt der Schallplatten.
Der Buchtitel »Wir machen Musik« bezieht sich auf den gleichnamigen Revuefilm aus dem Jahr 1942. Musik und hier insbesondere die Unterhaltungsmusik hatte ja in der Zeit des Nationalsozialismus auch eine besondere politische Funktion. Kommt das hier im Buch auch zum Tragen?
Ja, das Wunderbare ist, wie hier in ungeheuer leichthändig und elegant das Biografische, also die Vatergeschichte, verschränkt wird mit einem Stück Musikgeschichte, nämlich der Geschichte der Unterhaltungsmusik im Dritten Reich. Wir wissen ja, dass damals unglaublich viele Schlager eigentlich bis heute Evergreens geblieben sind. Und es war eine Zeit, die ungeheuer fruchtbar war. Sehr viele von diesen Chansonkünstlern und Schlagerkünstlern und Operettenkünstlern waren allerdings Juden. Und das Wichtige ist, dass dieses kleine Mädchen langsam sich zu einer kritischen Jugendlichen entwickelt und sie fragt zum Beispiel ihren Vater, wo denn seine Freunde, seine engen Freunde geblieben sind. Wieso ist zum Beispiel ein Künstler wie Richard Tauber nicht mehr da? Warum lebt er in England? Warum stirbt er in London? Der Vater drückt sich immer vor Antworten, aber und er versucht auch vor allem eine Antwort zu finden, indem er sagt, es ist ja nur Musik. Die Unterhaltungsmusik ist angeblich wertfrei. Was er aber nicht wahrnimmt und was die Tochter aber, je älter sie wird, desto kritischer wahrnimmt, ist, dass genau diese Musik, diese leichte und frivole Unterhaltungsmusik in ihrer angeblichen Wertfreiheit besonders gut geeignet ist, von den Nazis vereinnahmt zu werden, weil sie die Leute ablenkt, die Leute, die Massen bei Laune hält und die Leute von der Nazi-Politik ablenkt. Und das ist sozusagen der Emanzipationsprozess, den dieses kleine Mädchen durchmacht und sich dadurch auch von ihrem Vater, der davon überhaupt nichts wissen will, distanziert.
Gisela von Wisotzki selbst hat ja Musik dann studiert und auch bei Adorno genau über den Zusammenhang von Musik und politischer Geschichte gehört. Also von daher hat sie da auch diesen ganzen Hintergrund. Erinnerungsbücher über die Kindheiten während der Nazi-Zeit gibt es etliche. Was jetzt genau ist das Besondere an diesem Buch? Gab es sowas schon mal, Musikgeschichte auf diese Art und Weise aufzuarbeiten?
Ja, das Wunderbare ist, dass hier die Geschichte des Dritten Reiches als akustisches Phänomen geschildert wird. Es gibt einen berühmten Roman von Marcel Beyer, den Roman Flughunde. Auch da hat er das Dritte Reich als akustisches Phänomen gezeigt. In etwas anderer Art macht es Gisela von Wisotzki hier. Das ist ein sehr elegant verplaudert geschriebenes Buch. Gleichzeitig ist das Nazi-Regime immer präsent als Hintergrundgeräusch. Man merkt die ganze Zeit, dass sich hinter diesem Leichtsinn und hinter der albernen Vergnügtheit dieser Urmusik, hinter der öffnet sich wenigstens mitgedacht oder angedeutet immer der Nazi-Terror. Und je mehr Wissen die Tochter über diese Epoche erfährt, desto mehr verblasst auch die Vaterfigur, desto wirkungsärmer wird die Magie oder der Zauber des Vaters. Und zuletzt verschwindet der Vater fast tonlos aus dem Buch, weil er gegen die Musik, die das kleine Mädchen nun kennengelernt hat, nämlich die strenge Moderne von Bartok bis Schönberg, weil seine Musik gegen diese Musik, die eben auch von Adorno so geschätzt wurde, gar nicht bestehen kann.
Also eine absolute Leseempfehlung, höre ich daraus.
Es ist ein ganz außerordentliches Buch, weil es so leichthändig ist, weil es so witzig ist, weil es so ohne pathetische Drücke auskommt und trotzdem das ganze Panorama der Nazizeit aus einem sehr originellen Blickwinkel heraus eröffnet.
Die Kritikerin Sigurd Löffler zu Gisela von Wisotzkis Roman »Wir machen Musik – Geschichte einer Suggestion« erschienen im Surkamp Verlag. Um eine Kindheit und Jugend geht es auch im neuen Roman von Michael Köhlmeier, »Madeline«. Schon zweimal war der Österreicher für den Deutschen Buchpreis nominiert, 2007 als einer der Finalisten mit seinem 800-Seiten-Epos »Abendland« und in diesem Jahr auf der Longlist mit eben jener Geschichte einer 14-jährigen Wienerin und ihrer ersten großen Liebe. Günter Keindelsdorfer.
Im Jahr 2003 erlebte Michael Köhlmeier eine dramatische Lebenskrise. Köhlmeiers 21-jährige Tochter Paula verunglückte bei einer Bergwanderung in der Nähe des Vorarlberger Städtchens Hohenems tödlich. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum sich der österreichische Autor in seinem jüngsten Roman in das Seelenleben eines Teenagers einzufühlen versucht. Eine literarisierte Form von nachgeholter Empathie möglicherweise. Köhlmeiers Heldin heißt Madeline. Sie ist 14 und lebt in Wien. 14 ist kein schönes Alter, wie man weiß. Chronische Selbstwertprobleme und Pickel, dazu das Chaos der Hormone und der ewige Zoff mit den Eltern. Madeline kennt das alles aus eigenem Erleben. Darüber hinaus hat die 14-jährige Gymnasiastin aber ein besonderes Problem. Sie verliebt sich in einen, wie würden ihre Eltern sagen, in einen Haludri. Moritz heißt der 15-Jährige. Moritz ist ein Kind aus desolaten Verhältnissen, ein hundsmiserabler Schüler und zwanghafter Lügner, wegen Automatenknackens auch bei der Polizei kein Unbekannter. Aber Moritz ist charmant und er schreibt Gedichte, macht er Madeline zumindest glauben. Das Mädchen verfällt dem abgründigen Jüngling mit Haut und Haar.
Niemals war sie einem Menschen wie Moritz begegnet. Und nie wieder in ihrem Leben, dachte sie, würde sie jemanden wie ihn kennenlernen.
Michael Köhlmeier schreibt über die Qualen und Ekstasen der ersten Liebe, über große, ganz große Gefühle. Natürlich weiß der erfahrene Romancier um die heiklen Aspekte dieses Sujets.
Ich habe so ein bisschen Respekt vor großen Gefühlen, einfach deswegen, weil sie einem so leicht verleiten, schlecht zu schreiben. Und wenn die großen Gefühle da sind, gehen ja in der Regel, wie man weiß, die Worte zurück. Also wenn man selber im Begriff ist, groß zu fühlen, dann merkt man an sich selbst, dass der Wortschatz schrumpft. Eigentlich schon fast verkehrt proportional zu den großen Gefühlen. Und dann hat man das Gefühl, man kann denen nicht Herr werden mit den Worten und fängt dann an auszuschweifen, wird sentimental und wird auch pathetisch unter Umständen.
Gefahren, die Köhlmeier souverän umschifft in seinem neuen Roman. Man staunt immer wieder über die Einfühlsamkeit, mit der sich der Autor in das Seelenleben seiner 14-jährigen Heldin hineinzuversetzen versteht. Die Selbstzweifel, die poetischen Träumereien, die abgrundtiefe Verzweiflung, die Madeline immer wieder zu schaffen macht. Köhlmeier beschreibt die emotionalen Hochs und Tiefs seiner Protagonistin in einfacher Alltagssprache an der Grenze zur radikalen Kunstlosigkeit.
Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein großes Vorbild immer nenne, das immer für mich war, gerade im Umgang mit Gefühlen, war Hemingway. Bei dem hat man manchmal das Gefühl, je mehr wirklich Gefühl da ist, umso knapper wird er, umso spröder, starrer, fast härter wird er und überlässt es dem Leser, diese Gefühle aufzubauen. Das ist natürlich der beste Fall. Ich kann ihn nur, so wie bei einer Flipperkugel, die so runterführt, kann ich ihn irgendwie mit Anstößen irgendwo hinführen. Ich muss wissen, wohin ich ihn führen will, aber ich darf ihm das Gefühl nicht abnehmen.
Madeleine, man fühlt mit ihr, hat Pech. Moritz, der Erwählte, ist einfach kein Guter. Das Gedicht, für das er sich von seiner Freundin und ihren Mitschülerinnen feiern lässt, stammt gar nicht von ihm. Und auch das extra coole Graffito am Donaukanal, das er nächtens gepinselt haben will, hat ein anderer verfertigt. Madeleine kann ihrem Liebsten nicht böse sein. Sie verzeiht dem chronischen Lügner einfach alles.
Ein Mensch, der sich das erste Mal verliebt, ist ja wie eine Spinne, die sich häutet. Die ist ja für eine Stunde vollkommen wehrlos, hängt nur an einem winzigen Faden. Und so ist man, also die Madeleine ist vollkommen wehrlos. Und was ist, wenn sie, die sonst in ihrem Leben ja selber auch lügt und die Lüge kennt, die sich ja x-mal schon angelogen worden ist, das spielt alles gar keine Rolle. In dieser neuen Situation, die den Menschen vollkommen umkrempelt im Augenblick, wie kann der da mit einer Lüge umgehen? Das ist das Thema eigentlich des Buches.
Madeleine, geschrieben mit Y, von Michael Köhlmeier, erschienen im Hansa Verlag.
Geflügelte Worte.
Und schon ist es da, das Jahresende. Da wünscht man sich in Deutschland gerne einen guten Rutsch und meint damit einen guten Übergang ins neue Jahr. Aber woher kommt dieser etwas merkwürdige Ausdruck eigentlich? Martin Stankowski erklärt es.
Bei der Suche nach dem Ursprung für diesen Wunsch findet man die schönsten Herleitungen. Da es meistens Winter ist hierzulande, habe das mit dem Schnee und Eis zu tun und dass man eben rutscht und nicht fällt beim Übergang. Andere denken an eine Art Geburt, das neue Jahr soll flott und ohne Problem in einem Rutsch eben daherkommen. Und ein Wörterbuch erklärt den Neujahrswunsch mit einer Art Abstecher einer kleinen Fahrt zu einem bestimmten Ziel ins neue Jahr. Das klingt alles nett, ist aber Unsinn. Die germanistischen Wörterbücher lassen einen nicht zufällig im Stich. Leitet sich jener Rutsch doch vom Hebräischen ab. Das Wort Rosh bezeichnet den Kopf, den Anfang. Rosh Hashanah ist das jüdische Neujahrsfest. Und so ist diese Verballhornung mit dem guten Rutsch wörtlich nichts anderes als ein gutes neues Jahr. Es gibt eine ganze Fülle von Redensarten und Begriffen im Deutschen, die vom Jiddischen herstammen, die wir aber nicht mehr kennen, auch wenn wir sie tagtäglich im Munde führen. Wenn wir sagen, zum Beispiel, du hast einen Bammel, stammt das vom Baal Eima, dem Angsthasen, und hieß ursprünglich, du heißt Angsthase. Oder wenn wir davon reden, dass man jemand zuredet wie einem kranken Gaul, klingt das zwar wie eine alte Bauernweisheit, aber tatsächlich ist der kranke Gaul eine deutsch-jiddische Tautologie, denn Chaule heißt krank und wurde missverstanden als Gaul. Es geht nicht um Zoologie, so wie Schmiere stehen auch nichts mit Geld oder Schmieren und Bestechung zu tun hat, sondern vom hebräischen Semira oder jiddischen Schmiro kommt und das heißt Bewachung. Ob wir von Pleite oder Schlamassel reden, von Maloch oder Tovabu, sie alle haben keine germanischen Wurzeln. Und auch der schöne Wunsch vor einer Reise, Hals- und Beinbruch. Das klingt sehr deutsch, ist aber auch jiddisch und setzt sich zusammen aus dem Hasloche, das ist das Glück, und dem Broche der Segen. Glück und Segen also. Und das wäre ja auch ein guter Wunsch bei Eis und Schnee und natürlich zum Jahresende.
Also ich finde das ja schon merkwürdig, wie aus Glück und Segen Hals- und Beinbruch wird. Ich sage denn auch lieber nicht guten Rutsch, das klingt mir alles zu gefährlich. Und auf Eis gerutscht sind wir hier im Rheinland in den letzten Wochen wahrhaftig genug. Kommen Sie gut und ohne Verletzungen ins neue Jahr. Wenn Sie die Buchangaben noch einmal nachlesen wollen, die Sendung als Download hören wollen oder noch mehr aus dem literarischen Leben wissen möchten, gehen Sie einfach mal ins Netz unter dw-world.de/buch. Finden Sie das alles. Ich bin Gabriela Scharf. Tschüss.